Ja, bevor es losgeht, darf ich mich nur mal vorstellen. Manche kennen mich noch nicht. Mein Name ist Martin Berger. Ich bin da für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständig. Und heute ist meine erste Predigt in dieser Gemeinde. Und es ist schön, ich darf gleich über ein wirklich wunderbares Thema predigen. Ich darf euch den Herrn schönreden. Ich will euch einfach den Herrn schönreden. Wir wollen darüber staunen, wie gewaltig er ist. Wir wollen über ihn nachdenken. Wir wollen von ihm überwältigt werden. Aber fangen wir mal vorne an. Wir sind gerade bei einer Predigtreihe. Wir sind in einer Predigtreihe im Buch der Psalmen. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal vom Buch der Psalmen gehört. Das wirklich Faszinierende an Psalmen ist, dass sie jeder von uns wiederfindet, egal wo er gerade steht. Da gibt es Psalmen, wo jemand Gott anklagt, weil es anderen so viel besser geht wie einer, obwohl sie durch den Herrn lieben. Dann gibt es Psalmen, wo jemand seiner Verzweiflung freien Lauf lassen muss, weil er es einfach nicht mehr zurückhalten kann. In vielen Psalmen wird darum gebeten, dass Gott einem aus einer Notsituation rettet. Und in vielen Psalmen wird Gott hochgelobt, so auch heute. So vielseitig die Psalmen sind, das rauscht ein bisschen. So vielseitig die Psalmen sind, so vielseitig sind auch die Autoren. 150 Psalmen und die sind von allen möglichen verschiedenen Leuten geschrieben worden. Und heute schauen wir uns den allerkürzesten dieser Psalmen an. Das ist der Psalm 117. Ja? Ah, cool. Super. Psalm 117. Jetzt ist nur ein bisschen leiser dran oder so. Super, danke. Der Psalm 117, ich lese ihn laut vor: Lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Das ist ein sehr schöner Psalm. Und wie schon gesagt, ein sehr kurzer Psalm, sehr gut geeignet zum Auswendiglernen. Und wir schauen uns das einfach Vers für Vers an. Und gleich im ersten Vers sieht man was Faszinierendes, was mir voll gut gefällt. Man sieht da eine interessante Satzkonstruktion. Was man da sieht, das nennt man Doublette. Wer beim Bundesheer war, der kennt das Wort Doublette. Ich war beim Bundesheer. Das sind zwei schnelle Schüsse kurz hintereinander. Und der erste Schuss ist zum Einschießen und der zweite Schuss ist zum Treffen. Und hier sieht man, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Genau das Gleiche, das nennt man auch Doublette. Zwei Aussagen, die direkt hintereinander kommen, die gleiche Aussage haben, aber mit verschiedenen Worten. Und das ist der Grund, und aus dem Grund, um die Gesamtaussage nur mal zu verstärken, um nur mal auszusagen, ja, lobt ihn wirklich, preist ihn wirklich, alle Völker, alle Heiden, preist ihn. Und wenn du die Bibel liest, dann werdet ihr solche Doubletten sehr oft finden. In der Bibel ist das eine sehr beliebte Dichtkunst. Und interessant, da ist ja das Wort Heiden und die Doublette hilft uns auch, das Wort Heiden zu verstehen. Weil die Heiden sind nichts anderes wie alle Völker außer die Juden. So, das sind die Heiden. Genau. So viel mal zum ersten Vers. Hübsch, nicht? Also ich finde sie hübsch. Ich hab natürlich nicht gefragt, ob ich das Foto benutzen darf. Aber ich kenne die Irene gut über meine Frau, über die Julia. Und da will ich ein bisschen über die Natur des Lobens reden. Weil wir Menschen, wir sind nämlich fürs Loben gemacht. Über alles, was man sich freut, spricht man automatisch als ein Lob aus. Das muss jetzt gar nicht Gott sein. Fans loben ihr Fußballteam, Liebende ihre Partner, Fußballfans oder Wanderer ihre Berge, die Aussichten. Aber warum zeige ich ein Bild von meiner Frau? nicht nur, weil ich sie toll finde und sie loben will. Wenn man etwas in den Himmel lobt, dann ist es das Allerschlimmste, was dir passieren kann, wenn du das niemandem erzählen kannst. Wenn du deine Begeisterung nicht mit irgendjemandem teilen kannst. Das ist das Allerschlimmste. Wenn wir von etwas begeistert sind, dann versuchen wir andere davon zu überzeugen, dass sie uns auch zustimmen. Ist es nicht wunderhübsch? War das nicht ein geniales Tor? Die Aussicht da auf diesem Berg, die hättest du miterleben müssen, die hättest du sehen müssen. Und der Psalmist macht mit den Worten, die was er da in diesen Versen sagt, in diesen zwei Versen, genau das Gleiche. Er sagt uns, dass wir Gott loben sollen. Er macht nichts anderes, als dass er seine Freude, dass er die teilt. Er spricht von dem, wie der andere von was spricht, was ihm wichtig ist. Aber wir lernen eins draus. Eins lernen wir draus. Wenn du die Freude, die du über Gott hast, nicht auslebst, dann bleibt die Freude nur eine halbe Freude. Deswegen ist es so schön, dass wir da zusammensitzen, dass wir mit anderen Christen zusammensitzen, dass wir über den Herrn reden können, dass wir da gemeinsam sitzen und dem Herrn Loblieder singen können. Und es gibt da so ein schönes Sprichwort und das drückt das ganz genau aus. Wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Was auch sehr interessant ist in diesem Vers 1, dieses Psalmes, ist, dass er auch im Neuen Testament vorkommt. Ja, dieser kürzeste Psalm im ganzen Neuen Testament kommt auch im Neuen Testament vor. In Römer 15, Vers 11, wer das nachschlagen will, gebraucht Paulus diesen Vers, um zu bestätigen, dass auch die Heiden, dass alle Völker der ganzen Welt schon lange dazu aufgerufen worden sind, dass sie einmal mit Christus leben sollen. Dass sie einmal eine neue Beziehung zu ihrem Schöpfer aufbauen sollen und mit ihrem Vater beginnen sollen. Aber warum soll man loben und preisen? Die Begründung dafür findet man im zweiten Vers. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Vielleicht wirst du dir bei dem Wort Gnade denken, wozu brauche ich Gnade? Manche von euch wissen genau, was Gnade für sie, für euch in eurem Leben ist. Aber manche werden sich denken, wozu brauche ich Gnade? Und die einfache Antwort ist, weil du und ich Dreck am Stecken haben. Gott sagt von sich, dass er so heilig ist, dass er es nicht ertragen kann, Sünde anzusehen. Sünde, so nennt die Bibel unsere Natur, die gegen Gott kämpft. Die Ursünde, das was so tief in uns schlummert, ist es, selbst Gott zu sein. Das ist so tief in uns drinnen, wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Wir wollen nicht, dass der Herr, der uns geschaffen hat, dass er unser Leben bestimmt. Wir wollen Gott in unserem eigenen Leben sein und nicht auf ihm angewiesen sein. Wir lehnen seine liebende Hand in unserem Leben ab. Die brauchen wir nicht. Und eigentlich ist die gerechte Strafe für diesen Bruch mit ihm der sofortige Tod und die Hölle. Aber wir reden ja von Gnade. Und Gott geht in seiner Gnade einen wunderbaren Weg. Er geht an den Ort, an den er am meisten leidet. Dort tut er das größte Wunder, für das er das meiste Lob erntet. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus. Er ist für uns Mensch geworden. Er ist für uns Menschen, die so viel Böses in ihren Herzen tragen, ans Kreuz gegangen. Dort am Kreuz, wo eigentlich wir hängen sollten, weil wir die Strafe verdient haben. Dort hängt Jesus und wird brutal zerschlagen, um unsere Schuld abzubezahlen. Er hat unsere Strafe mit seinem Leben abbezahlt. Dort am Kreuz, da ist die Kluft zwischen Mensch und Gott geschlossen worden. Wir können wieder zu ihm kommen. Als Begnadigte, da können wir Gott loben. Wir können wieder zu ihm kommen. Als Begnadigte. Wenn wir das Wort Treue hören, das zweite Wort, was ich da fett markiert habe, dann denken wir als erstes mal an eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Wenn wir das Wort die Treue, wenn wir von der Treue Gottes hören, dann können sich wahrscheinlich viele gar nichts darunter vorstellen. Aber wenn ein Jude Gottes Treue hört, dann rattert es im Kopf. Weil Gottes Treue hat gerade unter den Juden eine sehr lange Geschichte. Wenn sie Gottes Treue hören, dann läuft eine Bildergeschichte ab in ihren Kopf. Dann sehen sie sich wieder in der Gefangenschaft in Ägypten. 400 Jahre lang haben sie Sklavenarbeit unter die Ägypter gemacht. Aber sie haben gewusst, in diesen 400 Jahren, dass ein Retter kommen wird. Sie sind ja verheißen worden, dass irgendwann ein Retter kommen wird und sie befreien wird aus ihrem Sklavendienst. Manche haben vielleicht die Hoffnung aufgegeben, weil sie so lange warten müssen haben. Aber Gott war treu. Er hat einen Mose geschickt als Retter. Er hat sie befreit. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt. Und der Herr macht mit dem Volk Israel, nachdem er sie herausgeführt hat, einen Bund. Einen neuen Bund, den er niemals brechen wird. Als Zeichen des Bundes hat er ihnen die 10 Gebote gegeben. Und dann hat er nur versprochen, er wird sie in ein wunderbares Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Und es hat sehr viele Widerstände gegeben. Sowohl die Juden selber haben sie so gewehrt dagegen und viele Feinde haben Widerstand, haben sie angegriffen und. Aber über viele Umwege war Gott treu und hat sie wirklich in dieses gelobte Land geführt. Und dann leben sie in diesem gelobten Land. Und sie brechen den Bund, indem sie die Gebote nicht halten. Und dann schickt einer der Herr Propheten, die was sagen, hey, kommst zurück, kreuz meinen Bund, kommst zu mir zurück. Und sie wehren sich hartnäckig gegen Gott. Sie horchen nicht auf die Propheten. Gott schickt ihnen Feinde. Gott schickt ihnen Seuchen. Damit sie zum Bund zurückkehren. Und am Gipfel der Gottlosigkeit, da zerstreut er alle Juden aus ihrem Heimatland. Zerstreut sie unter alle Völker, macht ihre Städte zu Ruinen und sie sind vertrieben. Aber der Herr ist treu und der Herr hat seinen Bund niemals vergessen. Und er hat sie wieder zurückgeführt aus allen verschiedenen Ländern, wo sie da verstreut waren. Hat sie wieder zurückgeführt in ein eigenes Land. Und sogar noch heute sieht man, wenn man das Volk Israel anschaut, Gottes Treue. Sie sind wieder in einem Land, sie sind wieder mal zurückgeführt worden. In dem Land, das der Herr ihnen gegeben hat. Und obwohl wir keine Juden sind, ist das auch unsere Geschichte, der Treue Gottes. Nur dazu haben wir 2000 Jahre Kirchengeschichte, wo man die Treue Gottes wirklich nachlesen kann. Ich habe einen kurzen Abschnitt über die Treue Gottes erzählt. Aber wieder ist der Höhepunkt der Treue Gottes Jesus Christus. Weil Jesus Christus wurde schon von Beginn an ausgewählt, einmal das Werkzeug zu sein, um die Treue Gottes zu zeigen. Gott hat von Beginn an gesagt, er wird ihm schicken, er wird seinen Sohn senden, den Messias, den Erlöser. Und das wirklich Faszinierende an Gottes Treue ist, wenn du anfängst, mit diesem Gott, unserem Herrn zu leben, dann lass dir nicht mehr locker. Er lässt dich nicht mehr los. Er bleibt dir treu, auch wenn du untreu wirst. Das steht so in 2. Timotheus 2, Vers 13. Und das erlebe ich und viele andere, die was da sitzen. Es ist wirklich so. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen schmackhaft machen können, was das so heißt, Gott zu loben, seine Gnade zu loben, seine Treue zu loben. Wir haben den Befehl zu loben in diesem Vers und wir haben allen Grund, Gott wirklich zu loben. Aber da gibt es noch ein Wort. Halleluja. Ich kann mich dunkel erinnern, wir haben in den letzten Gottesdienst einmal über das Wort Halleluja geredet. Stimmt das? Kann man nur sagen, Halleluja? Was das heißt? Preist den Herrn, ganz genau. Preist den Herrn. Da steht genau das, was in den ersten Versen steht. Nur einmal. Da sieht man, wie dieser Teil in der Mitte so schön eingerahmt ist von Lob Gottes. Das erste zweimal, preist den Herrn und dann nur einmal, preist den Herrn. Und darum habe ich mir gedacht, beim Halleluja, da will ich euch nochmal richtig herausfordern, zum Loben, richtig zum Loben ermutigen. Und dazu sage ich zuerst einmal zwei Aussagen von berühmten Männern, die mit Gott ein großes Problem haben. Die erste ist von Brad Pitt, jeder kennt den Brad Pitt, gell? Brad Pitt wandte sich von seinem Kindheitsglauben ab, weil Gott sagt, Du hast zu sagen, dass ich der Beste bin. Es war ihm zu egoistisch, was Gott da gesagt hat. Der C.S. Lewis, bevor er Christ geworden ist, hat sich bei Gott beschwert, wie kann er nur unbedingt angebetet werden. Es hört sich so an, als würde Gott nur Komplimente hören. Vielleicht hast du auch schon mal so gedacht, wie diese Männer, dass Gott egoistisch ist, wenn er Lobpreis fordert. Wenn ein Mensch solche Behauptungen machen würde, wären deine Zweifel auch komplett berechtigt. Aber wir reden hier von Gott. Und das ist das Faszinierende. Das Beste, was uns passieren kann, was uns passieren kann, ist, dass Gott sie von uns preisen lässt. Ich erkläre das. Er ist die Quelle der Freude. Der größte Schatz, den wir haben können. Er selbst ist das beste Geschenk, was er uns geben kann. Und wenn wir ihn loben, dann gibt er uns hin. Unserem Lob. Er liebt uns, wenn er sie von uns verehren lässt. Weil er das Beste ist, was uns jemals passieren kann. Wenn Gott sagt, komm zu mir, dann sagt er das, weil er alles ist, was wir jemals wollen, was wir jemals brauchen werden. Weil er das Beste ist für uns. Er ist das Beste für uns. Er ist unsere Erfüllung. Er ist unser Lebenssinn. Und er ist unsere Bestimmung in der Ewigkeit. Somit kann ich nur mit einem Halleluja abschließen. Und ich freue mich schon auf das nächste Lobpreislied.